wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien versammelt, das bin natürlich wieder ich, der Justin Hombach und mein Co-Moderator, der
Fabian Ratzak.
Servus, Justin. Grüß dich, Fabian. So, es wird langsam dunkel draußen, es wird langsam kalt draußen, der Winter ist da, Winter ist hier und gerade zum Winter wollen wir uns heute mal über ein Thema, ich sag mal, eloquent äußern, welches musikalisch ganz gut dazu passt, nämlich der sogenannte Black Metal. Ein Subgenre ist das Metal, der, ich würde sagen, wahrscheinlich oft verschrien, aber dann doch deutlich interessanter ist, als man vielleicht anzunehmen mag im ersten Blick. Und dafür haben wir heute einen Experten reingeholt, nämlich der liebe Viktor. Oh, jetzt kommt man unvorbereitet. Saturias, ich komme mal nicht auf ganz auf den Nachnamen.
Santura,
genau. Genau, Viktor Santura von der Band Triptychon.
Richtig.
Und Dark Fortress. Genau. Triptychon, Dark Fortress. Genau, ja, grüß dich, Viktor. Schön, dass du hier bist.
Ja, hi, freut mich auch.
Ja, schön, dass du da bist. Cool.
Und ich sag mal, wir reden, genau, wie ich schon gesagt habe, über Black Metal heute. Und dazu aber erstmal meine Frage an den Co-Moderator Fabian. Fabian, Black Metal, wie war denn bis jetzt dein Kontakt zu Black Metal?
Mein Kontakt zu Black Metal ist ungefähr so wie dein Kontakt zum Schlager wahrscheinlich. Also eher weniger. Weniger. Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so auf ad hoc, welche Band jetzt, nenn mir eine Band, die ausschließlich Black Metal macht.
Da gibt's schon ein paar, da werden wir gleich über reden.
Keine Ahnung, vielleicht ordne ich die auch falsch ein. Also ich habe natürlich schon ein paar Metal-Sachen gehört, auch härtere. Aber ob das jetzt Black Metal ist, weiß ich nicht. Ne?
Mhm. Ja, es ist bei mir, ich komme zwar noch deutlich verstärkt aus dem Metal als der Fabian, aber hatte auch früher schon immer Freunde, die dann Black Metal gehört haben, hatte aber noch nie auch wirklich den Draht dazu gefunden, aus gewissen Gründen, die wir heute auch so ein bisschen erörtern werden, fand aber die Faszination immer ganz interessant. Ich bin komme ein bisschen mehr aus der Death Metal Schiene, aus der härteren Schiene, aber ja, der Black Metal ist auch noch sehr neu für mich, weswegen ich unbedingt heute mal darüber reden wollte, weil ich dann auch, oder wir beide auch wahrscheinlich sehr, sehr viel dazulernen werden heute vom Viktor.
Vor allem auch hören.
Genau. Und da meine Frage an den Viktor, nämlich, sag mal, wie war denn bei dir der Erstkontakt zum Black Metal? Wie kam das denn bei dir dazu?
Oh, der Erstkontakt. Ich habe einen Bruder, der ist 10 Jahre älter als ich. Mein Bruder hat, als er so 14, 15 Jahre alt war, eben angefangen, härtere Musik zu entdecken. Das heißt, das war eigentlich schon so 84, 85, als ich ein ganz kleines Kind war. Also so im Alter von 4, 5 Jahren bin ich quasi zum ersten Mal mit Metal in Berührung gekommen. Mhm. Mein Bruder hat dann allerdings schon relativ früh eben auch so die harten und extremen Sachen für sich entdeckt. Und mein Bruder hat mir erzählt, als ich 4 Jahre alt war, wollte er mich erschrecken und hat mir Hellhammer laut auf dem Kopfhörer vorgespielt. Und zu seiner Verwunderung hat mich das nicht erschreckt, sondern ich fand es irgendwie super cool. Das muss theoretisch so mein erster Kontakt mit ganz frühem Black Metal gewesen sein. Dann kann ich mich auch erinnern, eben so Anfang der 90er, dass ich auch über meinen Bruder A Blaze in the Northern Sky von Darkthrone gehört habe. Das muss so ungefähr 1993 rum gewesen sein, was dann ja eigentlich eines so der absoluten klassischen Alben aus der sogenannten Second Wave of Black Metal ist. Und eben als ich das erste Mal eben so Darkthrone gehört habe, das hat mich schon nachhaltig beeindruckt. Das hat mich auf der einen Seite auch tatsächlich fast schon schockiert. Ich muss auch sagen, ich bin natürlich auf dem niederbayerischen Kaff aufgewachsen, in einem sehr katholischen Umfeld, war auch zu dem Zeitpunkt Ministrant. Und dann eben so eine Musik zu hören, die diese sehr düstere, spirituelle, irgendwie quasi in Anführungszeichen satanische Komponente hat, das hat mich einerseits natürlich regelrecht schockiert und erschüttert, aber andererseits hat es auch diese morbide Faszination. Und ich habe dann oft meinen Bruder gefragt, hey, kann man nochmal Darkthrone hören? Und das war irgendwie so der kleine Einstieg in das. Und dann ein paar Jahre später, als ich dann so ungefähr 15 war, habe ich halt mit einem sehr guten Freund von mir, der auch der Drummer von Dark Fortress ist. Wir haben dann eben angefangen, Musik zu machen und da kam dann eigentlich so die die erweiterte Faszination für Black Metal, was da eben alles so Mitte, Ende der 90er rauskam. Da war ja eigentlich so auch eine große Hochphase und kamen sehr, sehr viele interessante Alben raus zu der Zeit. Das war eigentlich so mein Einstieg musikalisch.
Sehr schön. Ja, gut. Das ist, du warst quasi von fast Anfang an mit dabei in den 90ern.
Als Hörer, grad, ja.
Als Hörer, genau. Hast du auch gerade schon erwähnt, die zweite Welle des Black Metals. Wir werden hier heute so ein bisschen, genau, wir werden auf alle Fälle ein bisschen jetzt in das Historische auch heute eingehen, um nochmal so ein bisschen den roten Faden zu erklären. Der Folge werden ein bisschen Historische überreden, aber auch so ein bisschen über die Klangästhetik und den Sound, weil, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, ist, dass der Viktor selber ein Studio hat. Und auch, ich sag mal, spezialisiert ist in dem Bereich oder da wahrscheinlich viel Erfahrung drin hat.
Spezialisiert, darauf würde ich dir tatsächlich widersprechen, weil ich ungern einfach in eine Schublade gesteckt werde. Also es ist richtig, natürlich, es kommt ziemlich automatisch, dass ich relativ viele Kunden habe, die halt aus dem Extrem-Metal kommen. Einfach deswegen, weil die Leute kennen mich halt als Gitarristen von Trypticon und Dark Fortress und dann ist es relativ natürlich, dass ich dann Anfragen aus diesem Genre bekomme. Aber ich bin überhaupt nicht auf diese eine Musikart limitiert, ganz im Gegenteil. Also ich mache natürlich hauptsächlich viel Metal, aber auch vor allem in den letzten ein, zwei Jahren habe ich wirklich auch mit Sachen aus ganz anderen Genres gearbeitet. Auch jetzt tatsächlich für ein Label aus dem Mittleren Osten, wo ich ganz viel abgefahrene Pop- und Indie-Sachen mische.
Okay. Ach, cool. Cool. Aber du bist auf alle Fälle eher, ich sag mal, qualifiziert, um über den Klang des Black Metal zu reden. Wahrscheinlich mehr qualifiziert als wir zwei hier. Ja. Gut, aber fangen wir mit der Historie doch mal so ein bisschen an. Was würdest du denn sagen aus deiner Perspektive heraus? Wie hat das denn so angefangen mit Black Metal? Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, wo ein Genre angefangen hat und ein Genre aufgehört hat. Da streiten sich wahrscheinlich auch die Gemüter drum. Aber was würdest du denn nach deiner Interpretation sagen, wo so der Black Metal, mit was der so angefangen hat?
Ich würde mal sagen, als Startpunkt würde ich wahrscheinlich die ersten beiden Venom-Alben nehmen.
Venom.
Genau. Okay. Jetzt muss ich sagen, das ist auch so ganz leicht vor meiner Zeit. Das war eben Welcome to Hell und Black Metal und ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Bullshit erzähle und die Leute, die sich besser auskennen als mich, die können mir dann ja böse E-Mails schicken.
Shitstorm. Aber, genau, aber ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Welcome to Hell und Black Metal. Ich meine, da steckt ja auch schon im Namen drin.
Richtig.
Black Metal-Scheibe.
Genau.
81 und 82.
Richtig, ja. Genau. Also das heißt, ich bin eigentlich genauso alt wie der Black Metal selbst. Es war tatsächlich so, dass mir mein Bruder zu meinem 30. Geburtstag was geschenkt hat, damals, was genauso alt ist wie ich. Und damit habe ich dann sozusagen das erste Venom-Album zum Geburtstag bekommen.
Mhm.
Ach, geil. Weil wir ziemlich genau gleich alt sind. Ja, gut, aber darum geht's jetzt nicht. Aber man kann eigentlich schon sagen, dass es mit Venom losging, einfach das Image oder die Grundlage fürs Image wurde sicherlich von Venom gelegt. Das war, man kann auch sagen, Venom war halt irgendwie eine harte oder extreme Rock'n'Roll-Band auf eine gewisse Art und Weise, aber sie waren halt die Band, die eben so dieses satanische Image eingeführt haben. Natürlich war es bei denen einfach ein Image und nicht so wahnsinnig ernsthaft und die waren ganz bestimmt keine aktiven, praktizierenden Satanisten. Aber Venom, damit ging es eigentlich los und nennenswerte wichtige Bands aus den 80ern, die quasi dann zur sogenannten ersten Welle von Black Metal gehören, sind neben Venom dann natürlich Bathory aus Schweden und Hellhammer aus der Schweiz.
Genau,
aus Hellhammer ging dann ja Celtic Frost hervor.
Genau, Celtic Frost und dann später dann ja auch Trypticon.
Genau, und aus Celtic aus der Asche von Celtic Frost ging dann ja letzten Endes Trypticon hervor. Also ich war ja auch auf der letzten Tour von Celtic Frost, war ich Live-Gitarrist von Celtic Frost tatsächlich.
Ah,
genau, cool, 2007.
Cool. Genau, die Schweizer. Der Tom heißt er, ne?
Richtig.
Was war das denn so, was würdest du da denn schon so von der Klangästhetik sagen, was dort vielleicht den Black Metal auch abgehoben hat von anderen Metal-Genres, die damals entstanden sind, wie dem Thrash Metal oder auch später so dem Florida Bay Area Death Metal oder dem Glam Metal sogar vielleicht. Was würdest du da sagen, wo sind da so die klanglichen Unterschiede?
Im Vergleich zu den frühen Death Metal Sachen. Also generell waren die ganz frühen Black Metal Sachen noch relativ rau und ziemlich primitiv und vor allem gegen den Zeitgeist von wegen irgendwie hochpolierten Produktionen. Das war eigentlich ziemlich rumpelig und von der emotionalen Sprache her ja, halt, ja, ziemlich evil, einfach böse. Mhm. Ja, ganz klar ein Ausdruck von Rebellion. Rebellion gegen die Gesellschaft an sich, gegen das Establishment, und auch gegen die althergebrachten Soundästhetiken. Und für mich rein musikalisch war natürlich irgendwie Venom eigentlich aus heutiger Sicht eigentlich eher böser, extremer Rock'n'Roll. Mhm. Für mein Dafürhalten ging es eigentlich, wenn's wirklich um den eigentlichen Sound geht, mit Bathory los. Vor allem die ersten beiden Alben sind auch noch relativ zwar kultig, aber auch etwas unausgegoren. Und dann kam eben die dritte Platte, die hieß Under the Sign of the Black Mark von 1987. Mhm. Und das war für mich eigentlich so das erste Album, das schon sehr, eigentlich die zweite Welle, die dann eben Anfang der 90er aus hauptsächlich Skandinavien, hauptsächlich Norwegen rübergeschwappt ist. Das hat das eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen. Mhm.
Ja, ich habe das auch klanglich immer so interpretiert, wenn man das mal, ich sag mal, dem Thrash-Metal zum Beispiel gegenüberstellt, dass der Thrash-Metal halt deutlich immer in dieses Höher-Schneller-Weiter-Gebiet auch gegangen ist und immer extremer, sag ich mal, was die Geschwindigkeiten und auch die technische Komplexität angeht, währenddessen der Black-Metal immer darauf bedacht war, mehr Klangteppich zu legen, langsamer zu sein und so eben mehr die Stimmung durch, also vielleicht nicht langsamer auf einer, für Schlagzeuger vielleicht nicht,
richtig, sag ich mal, aber... Genau. Also ja, da stimme ich dir eigentlich zu. Also langsamer für Schlagzeuger ist es sicherlich nicht, aber das ist richtig, dass sich beim Black Metal dann eigentlich so dieses Klangideal teilweise rausgebildet hat, diese Klangteppiche zu weben. Und dass man eigentlich auch auf eine gewisse Art und Weise Musik schafft, die zwar aus extrem schnellen Noten und extrem schnellen Anschlägen basiert, aber sehr langsame Bögen spannt.
Mhm. Okay. So langsame Akkordabfolgen und Formen. Ja.
Und vor allem muss man auch sagen, dass bei Thrash Metal natürlich irgendwie Paul Muting extrem wichtig ist. Und halt ganz, halt ganz viel Riffing von Thrash Metal basiert halt auf Downstrokes, Achtel oder halt gepaulmütete Sechzehntel. Und das gibt's zwar im Black Metal auch, aber es ist eigentlich doch sehr, sehr viel Tremolo-Picking, das einfach offen ist. Und dadurch erschafft man dann eben so diese Klangteppiche, wo man eigentlich die Anschläge gar nicht so sauber hört,
geht sondern es so eigentlich, um Gesamtbild, ne?
Genau, es geht eher so um das Schweben, anstatt dass es brrrr macht. Mhm. Wie es beim Thrash ist. Aber trotzdem würde ich auch sagen, dass so früher alte Thrash-Metal und Black-Metal durchaus eine gewisse Artverwandtschaft haben. Es hat durchaus einen ähnlichen Ausdruck, auch was Emotionalität betrifft. Es gibt ja auch viele alte Thrash-Metal-Bands, die damals auch sich so dieser bösen, satanischen Klischees bedient haben. Also ich meine, keine Ahnung, wenn man sich jetzt, ich habe mir vor einem Jahr die deutsche Netflix-Serie Dark angeschaut, die ja zu einem Teil auch, glaube ich, im Jahr 1986 spielt, und einer der Protagonisten hört sich da immer einen Song von Creator an, genau. Der also als Sinnbild für so sehr, sehr böse, satanisch angehauchte Musik genommen wird. Und natürlich gibt es da sicherlich auch, beide Genres haben auch Fußen auf einer gewissen Art und Weise auch im frühen Punk. Also ich glaube, dass sowohl alte Black Metal Bands als auch Thrash Metal Bands, zum Beispiel Bands wie Discharge oder sowas, als Inspiration sehen.
Mhm. Ja, also so vom Punk, ich glaube, was die Spielästhetik angeht, da kommt das sehr in eine gewisse ähnliche Richtung. Eine Sache, die mich da auf alle Fälle auch nochmal interessieren würde, oder deine Einschätzung dazu, wir haben es ja gerade eben kurz schon über den Schlagzeuger gesprochen, und ich würde sagen, dass das Hauptmerkmal des Drummers beim Black Metal ist der sogenannte Blast Beat. Da gibt es natürlich auch ganz viele Unterkategorien von.
Klar.
Aber ich würde auch sagen, oder beziehungsweise ein Freund von mir, auch ein Studiobesitzer, der liebe Mario Dahm von den Liquid Ether Studios, der macht hauptsächlich Black Metal Sachen. Und der hat mir mal gesagt, dass der Blastbeat halt mit auch durch verantwortlich ist für den Teppich. Und ich glaube, es gibt schon einen Unterschied zu dem, ich würde mal sagen, den heutigen Blastbeat, wo Leute wirklich eine technische Affinition auch dahinter haben und auch eine Kontrolle und auch ein Bewusstsein, wie sie einen Blastbeat ultra tight spielen können. Zudem doch ein bisschen, du hast vorhin schon richtig gesagt, rumpeligen vielleicht Blastbeat von früher. Aber würdest du sagen, dass dieses Rumpelige, dieses eben nicht ganz so perfekte, auf den Grid draufgespielte Blastbeat auch so ein bisschen zu der Klangästhetik mit dazugehört?
Ja, eigentlich schon, aber natürlich ist das heutzutage auch alles anders. Weil es gibt Black-Metal-Bands, die sind natürlich auch extrem ja, hochpoliert und quantisiert und alles mit Samples replaced. Und dann gibt's natürlich Black Metal Bands, die dann eher totale Puristen sind und versuchen halt ganz natürlichen Schlagzeug zu haben, ganz auf gar keinen Fall keine bösen Trigger benutzen und dann halt ja gerne das in Kauf nehmen, rumpelig zu klingen, und das macht ja auch teilweise den Charme aus. Aber man muss auch da eins dazu sagen, eine ganz wichtige, also ganz, ganz viele wichtige Alben dann eben aus den frühen 90ern wurden ja in Bergen im Grieghallenstudio produziert von Pütten. Also zum Beispiel das erste Mayhem-Album, was ja eines der wichtigsten Alben überhaupt ist. Und wir waren ja selbst mit Dark Fortress, haben unser zweites Album im Grieghallen aufgenommen, und dadurch hatte ich auch das Vergnügen, den Pütten kennenzulernen. Und auch auf diesem Album wurden Samples benutzt. Also es wurde halt nicht komplett totgetriggert und alles zu Tode editiert, aber das ist eine Technik, dass man Drums mit Samples anfetten kann, die besteht seit den 80ern, und das wird auch seit den 80ern im Metal benutzt und wurde auch bei frühen Black-Metal-Produktionen schon benutzt. Von daher...
Der Streit zwischen Puristen und der Realität ist ja in allen Genres irgendwie da. Aber mich würde mal ganz kurz, ganz schnell interessieren, bevor wir in die Historie weitergehen, wie das eigentlich, wie das der liebe Hannes eigentlich macht. Weil ich weiß ja von Eternity's End raus, wie tight der Hannes spielen kann.
Ja.
Und ob er da, ich sag mal, auch eher sagt, okay, ich möchte die Ästhetik des früheren Black Metals vielleicht mit reinbringen, oder dass er schon so sehr sein tightes Spiel damit durchbringt.
Also ich glaube, man kriegt Hannes schwer dazu, jetzt auf einmal untight zu spielen. Also es ist auch wichtig vielleicht zu wissen für die Zuhörer, dass Hannes ja jetzt eben auch der Drummer von Trypticon ist und ja auch uns bei Dark Fortress live aushilft. Er hat auch auf dem letzten Dark Fortress Album hat er die eine Hälfte der Drums eingespielt und die andere hat eben unser eigentlicher Drummer aufgenommen, der aber eigentlich ja aus der Band ausgestiegen ist, und wir werden jetzt auch die anstehende Tour mit Hannes spielen. Und ja, also man könnte Hannes vorwerfen, dass er eigentlich mehr klingt wie ein Death Metal Drummer, aber das finde ich überhaupt nicht problematisch, weil ich finde es einfach wahnsinnig geil, wie er Schlagzeug spielt, und er spielt mit so unglaublicher Energie, und vor allem klingen bei ihm Blastbeats einfach wahnsinnig brutal. Und er ist einer, ja, und er ist vor allem einer von den ganz wenigen Drummern, die ich bis jetzt im Studio hatte, dem man die Trigger wegnehmen kann bei Blastbeats, und es klingt immer noch aggressiv, weil die meisten Leute oder viele moderne Schlagzeuger heutzutage, ja, die füttern halt quasi MIDI-Daten, böse gesagt, und Hannes sagt, ja, man muss aufs Schlagzeug draufhauen, das ist nicht, Pferde streicheln, sondern man muss reinhauen. Und es ist halt einfach im Prinzip ein Blastbeat, auch wenn er im Black Metal natürlich eher dafür verantwortlich ist, dass er so den Teppich legt, muss er trotzdem ja von der Intensität irgendwie mithalten können mit langsamen Beats oder mit dem Backbeat. Und das funktioniert halt bei den allerwenigsten Leuten, und bei Hannes funktioniert das. Und ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie es gemischt ist. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch alte Grieghallen-Produktionen anhöre, dann merkt man immer, dass ganz, ganz viel von dem Drive in dem Blastbeat eigentlich vom Ride kommt oder von der Hi-Hat. Dass die relativ deutlich gemischt sind und dass dadurch quasi fast bei manchen Drummern so, fast so ein swingiger Flow kommt, dass eigentlich jetzt das Ride fast wichtiger ist oder das führende Element und nicht unbedingt die Bassdrum und die Snare. Okay. Und im Death Metal merke ich es halt auch oft, dass bewusst die Kick und die Snare was die Intensität betrifft, eher in einem sehr ausgeglichenen Verhältnis sind, dass man eigentlich eher so diese 16-Rassel zwischen Kick und Snare bekommt, während im Black Metal ja oft eigentlich eher so ein Puls von der rechten Hand, vor allem im Ride, kommt. Und die Snare auch nicht unbedingt so brutal ist und ja, Kick und vor allem Ride wichtiger sind als die Snare.
Ah, das ist ein interessanter Aspekt, ja, das stimmt.
Auf jeden Fall.
Das kann auch der Grund sein, warum ich immer das Gefühl hatte, dass bei Black Metal Blast Beats, sag ich mal, eher auch, ich hatte immer das Gefühl oder das Problem damit, dass so ein bisschen, ich das Gefühl hatte, das Timing verschwindet so ein bisschen, um eben diesen Teppich zu bilden, weil wahrscheinlich anders wie beim Death Metal Blast Beat, wie du gerade gesagt hast, wo wirklich die Bass, die Kick und die Snare den Timinggeber ist, so ein bisschen. Da muss man sich aber auch, glaube ich, so ein bisschen als Außenstehender auch einfach dran gewöhnen. Da hatte ich das Glück, dass ich jahrelang mit einem Schlagzeuger in der Band gespielt habe, der mittlerweile im Black Metal Szenen auch sehr aktiv ist und bei Bands wie Noctobducta und so spielt. Und da konnte ich mich so ein bisschen bisschen, ich sag mal, mit reinfühlen, mit Saturn. Auch wenn ich ihm gesagt habe, bei einer Prog-Metal-Band, wo über einem 7/8-Samba-Part er dann mit einem Black-Metal-Blast dann kam und gesagt hat, nein.
Das geht nicht.
Nee. Muss man hören, wie es klingt.
Ja. Gut, reden wir mal weiter über die Historie. Wir waren in den 80ern angekommen bei der ersten Welle. Wie geht es denn dann in den 90ern weiter in der Hochphase des Black Metals? Wo es auch ein bisschen skandalös wurde.
Ja, also ja, ich hätte mich vielleicht eigentlich, was die Geschichte betrifft, nochmal etwas firmer machen sollen vor diesem Interview. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. und vielleicht verdrehe ich jetzt auch ein paar Jahreszahlen. Aber natürlich muss man dann, glaube ich, Anfang der 90er vor allem nach Norwegen schauen. Und ja, im Prinzip hat sich halt eine Szene vor allem um die Band Mayhem gegründet. War natürlich nicht die einzige Band, aber so in dem Dunstkreis von Mayhem gab es dann eben viele, halt ein paar andere Bands, wie zum Beispiel Dark Throne, ganz wichtig. Das war halt so die Osloer Szene. Gleichzeitig gab es dann natürlich auch in Bergen eine wichtige Szene. Aber so ein ganz entscheidendes Album war natürlich das erste Album von Mayhem, die Mysteries um Satanas, wobei das nicht das erste Album war. Es hat halt ein bisschen gedauert, bis die Platte draußen war. Wurde auch durch gewisse Probleme verzögert, dass zum Beispiel der Lead-Gitarrist und Hauptsongwriter ermordet wurde von dem Typen, der dann eigentlich zu dem Zeitpunkt eigentlich auch Bassist war in der Band. Der
genau, vom eigenen Band-Mitglied umgebracht.
Genau, was da, es wurde schon in, wir müssen das jetzt nicht unbedingt weiter ausführen, es gibt auch sogar einen Hollywood-Film dazu, den kann man sich von mir aus anschauen, da müssen wir jetzt nicht zu viel drüber reden. Die Mysteries Dom Satanas war auf alle Fälle, wurde 1993 veröffentlicht. Man müsste jetzt auch mal schauen, wann quasi die ersten Darkthrone-Alben veröffentlicht wurden. Ich glaube, Darkthrone waren eher so 91 oder 92 dran. Wobei die erste Platte von Darkthrone...
Genau, 91 kam die erste und 92 die zweite.
Ja, genau, wobei das erste Album Soulside Journey ja eigentlich noch nicht als Black-Metal-Album gilt. Das war eigentlich noch eher ein Death-Metal-Album. Wurde auch, wie ganz, ganz viele frühe Death-Metal-Alben Anfang der 90er, im Sunlight Sound Studio in Schweden aufgenommen, wie halt eben die alten Entombed-Alben oder Dismember. Ein Vorwurf an das Sunlight Studio war, dass es da kein echtes Schlagzeug gab, sondern dass es ein E-Schlagzeug war. Und somit wurde quasi über dieses E-Schlagzeug gespielt und ich glaube, der Drummer von Darkthrone, der Fenris, der hat das eigentlich ziemlich gehasst. Und dann kamen eben die nächsten beiden Alben Under Funeral Moon und A Blaze in the Northern Sky raus und das hat dann eigentlich den Black Metal Sound extrem geprägt. Und diese Alben, die waren objektiv gesehen für viele Metal-Fans extrem schlecht produziert und ein Schock, weil sie so rumpelig produziert waren. Eigentlich ein dumpfer, pappkartoniger Schlagzeugsound, ein sehr, sehr sägiger, höhenlastiger Gitarrensound. Als ich das erste Mal das gehört habe, habe ich das Gefühl gehabt, die Gitarren klingen, als ob sie von Säure zerfressen wären. Ich muss aber eins sagen, auch wenn ich will den Sound von diesen Alben auf keinen Fall schlecht reden. Das Ding ist nämlich, ich finde nämlich im Nachhinein sind diese Platten, was genau was den Sound betrifft, eigentlich extrem gut gealtert. Und es war tatsächlich auch so, dass ich vor ein paar Jahren mal irgendwie in einem Club war und dann lief was von Darkthrone und es klang eigentlich erstaunlich gut. Eben deswegen, weil es so natürlich klingt und auch authentisch und einer der großen Pluspunkte von Darkthrone war, ist meiner Meinung nach, dass der Drummer von Darkthrone wirklich grooved oder zumindest zu diesem Zeitpunkt wirklich gegrooved hat. Und es gibt halt dann ganz, ganz viele Black-Metal-Bands, die später kamen, die halt versucht haben zu klingen wie Darkthrone und das dann auch dankbar angenommen haben, weil ihre spielerischen Fähigkeiten nicht mehr zulassen, dass man halt irgendwie simplen, primitiven Rumpel-Scheiß spielt. Nur haben die dabei halt nicht gegrooved, weil das ist meine Meinung, auch wenn Fenris dann vielleicht einfache Sachen gespielt hat, aber er hat es wirklich mit einem extrem geilen Groove ausgeführt und das macht schon noch was aus. Mhm. Also ich meine, Groove ist es natürlich relativ, sehr klingt, ja, Groove ist nicht wie Dave Wackel offensichtlich, aber es es klingt souverän, es klingt musikalisch, er hat eher einen Groove wie ein cooler Rockdrummer und das macht für mich viel von dem Charme aus.
Wir das kriegt ja auch den gesamten Bandsound dann auch.
Ne? Ja, natürlich, genau. Mega.
Wir hatten mal einen Gitarristen hier in der Podcast gehabt, der gar nichts mit Black Metal zu tun hat, aber der sich sehr viel mit Groove auskennt, da haben wir mal eine Folge über Groove gemacht und er hat sehr schön zitiert, dass für ihn Groove und gefühlvolles, grooviges Spielen immer eine Form von bewusstem Spielen auch ist. Ja. Ob das ein Unterschied ist, ob ich halt einfach tue, das alles mal so, ich sag immer, ob ich ich sag mal, ach Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen, aber dass man halt immer weiß, was man tut und auch dem Bewusstsein gegenüber hat. Und wenn jemand sich mit sowas wirklich auseinandersetzt, ja, dann bringt das nochmal eine ganz neue Ebene rein, wie auch zum Beispiel beim Sound, wo man vielleicht eben, ich sag mal, das abstempeln kann als, ach, das klingt ja alles kacke, das ist ja alles ganz dilettantisch, aber wer weiß, was da eigentlich für Gedanken und für Prozesse dahinter stecken.
Also ja, Groove zu definieren, das ist wahrscheinlich gar nicht mal so einfach. Also für mich ist eine mögliche Definition von Groove die, dass wenn ich das höre, dass es mich körperlich packt. Ja, genau. Dass ich mich dazu bewegen will. Und es gibt eben Drummer, die, bei denen kriege ich das Gefühl überhaupt nicht. Und auch wenn ich irgendwie total quantisierte Musik höre, dann passiert das nicht wirklich oder nicht unbedingt. Und es gibt Drummer, die einfach eine gewisse Energie im Schlagzeug haben, das und bewusst, sehr, sehr bewusst mit ihrem Microtiming umgehen, dass es mich dann einfach packt und ich mich dazu bewegen will und wenn es um Metal geht, dann einfach mit dem Headbangen will. Und so geht's mir halt zum Beispiel bei einigen Alben aus dieser Zeit. Und da gehören tatsächlich alte Darkthrone total dazu für mich.
Hat ja auch immer ein gutes Tempo, finde ich, um mitzubewegen. So ein bisschen dieses Mittempo, den Kopf leicht nicken. Es ist nicht allzu schnell, dass man sich gar nicht mehr dazu bewegen kann. Es ist eigentlich, glaube ich, ganz angenehme Tanzmusik.
Auf eine gewisse Art und Weise, weil natürlich auch die Tempi extrem variieren, aber Darkthrone hat jetzt nicht unbedingt Blastbeats auf 280 ppm gehabt.
Ja, genau. Also mit Tanzen meine ich auch, Kopfnicken. Ja. Ich glaube, ein Breakdancen zu Black Metal könnte auch mal ein Experiment sein.
Das wäre doch mal was.
Ja,
eine Challenge.
Wobei ich jetzt trotzdem sagen muss, also dass jetzt vielleicht norwegischer Black Metal nicht unbedingt die Musik ist, wo ich das Wort Groove als erstes damit assoziieren würde. Und also, ja, also Groove ist nicht unbedingt so sehr wie Gospel-Drummer. Aus den USA.
Ja, bei den 90ern war der Black Metal relativ populär, auch in gewissen Bereichen, wo wir gar nicht mehr drauf weiter eingehen wollen, weil das eben nicht nur den Black Metal allein definiert. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Problematik auch in den generell in den Medien beim Black Metal. Der war halt in den 90ern bekannt, eben durch diese Todesfälle und auch so Namen wie Varg Vikernes und so sind so Namen oder Burzum, die eigentlich jedem Metal-Hörer mal gehört hat. Aber man assoziiert immer nur das mit dem Black Metal und man vergisst, was da eigentlich noch nämlich dabei ist.
Also ich muss auch sagen, was mich am Black Metal ganz am Anfang extrem geprägt hat, war eben als ich das erste Mal Darkthrone gehört habe, das war die Atmosphäre und dieser Vibe, der rüberkam und vor allem auch dieses Mystische, was man nicht wirklich fassen und greifen konnte, dass man auch, ich habe irgendwie dieses Booklet angeschaut, habe die Fotos von diesen Typen gesehen und die waren eigentlich völlig entmenschlich, man konnte gar nicht erkennen, was denn das für Typen, es waren eigentlich Kunstfiguren und man hatte auch selbst überhaupt keine Ahnung, was denn das eigentlich für Menschen, es waren und das hat diese gewisse mystische Aura des Unbekannten, eben des Okkulten gehabt. Und das fand ich extrem faszinierend. Das ist natürlich was über die Jahre verloren gegangen ist. Und in Zeiten mit Social Media, wo jeder jeden Tag sein Mittagessen postet, ist natürlich das meiste auch extrem demystifiziert worden. Und dafür ist leider sehr, sehr wenig Platz heutzutage. Und das war eigentlich eine der Sachen, die ich extrem faszinierend fand am Black Metal. So eben dieses Mystische. Nicht unbedingt, dass irgendwelche spätpubertierenden Idioten angefangen haben, sich gegenseitig umzubringen.
Die Kirchen abzufangen.
Richtig, ja. Man muss ja auch sagen, dass das natürlich eine Szene war, an die Leute, die damals Teil dieser Szene waren, die waren natürlich alle extrem jung, die waren 16, 18 Jahre alt und haben sich wahrscheinlich auch, also ebenso dieser sogenannte Inner Circle aus Oslo, die haben sich dann wahrscheinlich auch gegenseitig hochgestachelt und wurden halt immer irgendwie krasser und
Dann kam es halt draufsetzen, ne,
wahrscheinlich. Genau, dann kam es halt dazu, dass letzten Endes halt einer dann mal aus irgendeinem Grund einen eigentlich völlig unbeteiligten Homosexuellen abgestochen hat und das ist natürlich nicht irgendwas, was ich gutheißen kann. Und was dann eben passiert ist, dass eben Varg Vikernes den Euronymous von Mayhem umgebracht hat. Das waren persönliche Probleme zwischen den beiden, die haben sich anscheinend irgendwann aufs Blut gehasst und das hat auch nicht unbedingt was in erster Linie mit der Musik zu tun oder auch mit nicht unbedingt mit dem spirituellen Unterbau. Aber natürlich ist es auch eine Musik, die Leute mit extremen Mindsets anzieht. Das ist auch klar.
Ja, Nischenmusik, extreme Musik, zieht so Leute leider immer irgendwie an. Ich glaube, das ist auch etwas, wo du immer mit zu kämpfen
hast. Ja, ist aber auch nicht das einzige, ist auch nicht das einzige Genre, das irgendwie Gewalttätigkeit anzieht oder auch entsprechend glorifiziert. Ich meine, man braucht sich auch bloß irgendwie Gangster-Hip-Hop anhören, da ist das ja,
das ist genauso,
ja. Ähnlich oder eigentlich noch extremer.
Ja, ja, absolut. Das stimmt. Ja, bei den 90ern, wie schon gesagt, gab es dann, ich sag mal, die große Welle des Black Metals und ganz viele jetzt auch noch sehr bekannte Bands sind hervorgestiegen, ja. Unter anderem Emperor,
genau.
Zum Beispiel so eine Band, die mir immer empfohlen worden ist, wo ich bitterst enttäuscht war.
Wirklich?
Als der mit 20-jährige Justin, der angefangen hat, sich mit extremen Metal auseinanderzusetzen, wo alle gemeint haben, du musst die Emperor anhören, hör die Emperor an, und ich lege irgendwie eine CD in die meinen Plattenspieler und war erstmal von dem Sound total. Was ist das denn?
So, ja,
das ist halt, echt, warum? Es ist natürlich, wenn man, es ist natürlich, weil diese Produktion ganz bewusst, wie der Victor auch gerade schon gesagt hat, auch eine gewisse Extreme geht mit den sehr hohen, lastigen Gitarren, alles ein bisschen eben flashiger, aber dadurch undurchschaubarer, sage ich mal.
Ist eigentlich und gut beschrieben, ja. Also ich nehme mal an, du beziehst dich wahrscheinlich auf die ersten beiden Emperor-Alben, also sprich, In the Night Side Eclipse und Anthems to the Welking at Dusk.
Vor allem die erste.
Genau, also eigentlich, ich muss auch sagen, ich bin, wenn es um diese Phase im Black Metal geht, das sind meine Lieblingsalben. Ich bin totaler, mega, riesengroßer Emperor-Fan und ich kann es verstehen, dass sich der Sound auf den ersten Blick ein bisschen abschreckt. Und ich fand eigentlich auch, als ich kann mich noch erinnern, als Anthems damals rauskam, war ich auf den ersten Blick eigentlich auch vom Sound erstmal enttäuscht, weil er nicht besonders durchsichtig ist und irgendwie chaotisch. Aber es hat sich über die Jahre irgendwie rausgestellt, dass es irgendwie mein Lieblingsalbum aus dem ganzen Genre ist und irgendwie auch aufgrund der Produktion. Weil irgendwie in diesem Sound, dadurch, dass er etwas undefiniert ist, hört man Sachen, die gar nicht drin sind. Das ist so ein psychoakustisches Phänomen, dass man Elemente und Harmonien raushört oder zu hören glaubt, die eigentlich gar nicht drin sind. Das ist auch ganz interessant. Ich habe auch vor einiger Zeit ein Interview gelesen. Es gab mal ein Interview mit dem Pütten im Rockhard vor, weiß ich nicht, ein oder zwei Jahren, wo Pütten auch genau, das war ja der Produzent von dieser Platte, genau dieses Phänomen beschreibt, dass es eben diesen psychoakustischen Effekt gibt, dass man bestimmt irgendwie zwei, drei Instrumente zusammenhört und wenn man das auf eine gewisse Art zusammenmischt, dass dann Sachen entstehen, wo man denkt, ich höre da was Neues, was aber noch gar nicht da ist. Und das macht das extrem interessant. Und was bei dieser Platte eben durch diesen ganz leicht chaotischen Mix rüberkommt, ist natürlich auch dieses Gefühl an Chaos. Ich meine, es gibt auch einen Song, der heißt Ensorcelled by Chaos, glaube ich. Und es ist, es macht diesen unglaublichen Reiz aus und diese bizarre Atmosphäre. Ich finde diese Produktion, trotz oder wahrscheinlich aufgrund ihrer Unzulänglichkeiten unglaublich faszinierend und zeitlos.
Man muss dazu sagen, lässt halt
viel Raum, glaube ich, ne? Sowas.
Ja.
Das ist das Gute, ne?
Man muss dazu sagen, von meiner Erfahrung, das wollte ich noch ergänzen, es gab ich bin mit 25, sage ich mal, in extremen Metal eingestiegen, also auch relativ spät. Und es gab vor allem zwei Platten, die mich da sehr geprägt haben. Das war die Epitaph von Necrophagis und eine Platte mit einer meiner absoluten Lieblingsproduktionen, Chapeau an dich, Victor, ist Acroasis von Obscura.
Ach, wirklich?
Das war die zweite Platte, die mich damals in den extremen Metal eingeführt hat.
Bei dir ja noch gar nicht so alt ist. Die ist wann?
Ja, genau.
2016?
Ich bin im 90er Jahrgang, also war ich damals 26.
Alles klar.
Und dann sowas wie Emperor zu holen, wenn man sich halt einmal so ein bisschen auch mit dieser Atmosphäre einsetzt, da werden wir auch später vor allem noch drüber reden, wie der Black Metal auch in anderen Musikrichtungen seine Auswirkungen hat. Und dann hört man sowas wie Emperor, das ist dann natürlich erstmal ein bisschen erschreckender.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich bin ja quasi damit sozusagen aufgewachsen und hab's gehört, als es rauskam. Genau. Und hab somit auch, es gibt so bestimmte Produktionen, die ich kenne, halt seit ich ein Kind bin oder seit ich ein Jugendlicher bin, die ich einfach nie hinterfragt habe. Die klingen für mich so und die klingen geil. Ein gutes Beispiel, Injustice for All von Metallica.
Ja,
würde ich nie drauf kommen, über die Produktion abzubitschen, ob ich den Bass gut höre, ist mir eigentlich scheißegal, weil die Gitarren einfach so saugeil sind in der Platte. Und darum geht's. Ja. Und ich hab zum Beispiel diese Platte nie in Frage gestellt. Die Platte klingt so, wie sie klingt und ich find's super. Und genauso habe ich natürlich sowas wie Emperor kennengelernt, da war ich 15 Jahre alt. Also ich bin 81er Jahrgang. Und ich glaube auch, dass Musik, die man so in seinen späten Teenagerjahren, die Musik, die man da entdeckt, das ist oft die Musik, die einem extrem nahe bleibt. Und das ist auch so eine Phase, in der man ja musikalisch sozialisiert wird, und das bleibt einem irgendwie. Und natürlich, wenn du diese Sachen hörst und du bist schon 25 und es ist auch schon 20 Jahre alt und eigentlich verglichen mit dem Soundstandard, was man so gewohnt ist, dann ist das natürlich wahrscheinlich auf den ersten Blick erstmal abschreckend und man muss sich dran gewöhnen. Und ich meine, mir geht's ehrlich gesagt ja auch so mit Musik, die ein bisschen vor meiner Zeit ist. Also ich kann viele Bands aus den 70ern absolut würdigen und anerkennen, wie wichtig das war, aber selber wirklich wirklich anhören tue ich es mir nicht. Ich finde natürlich Led Zeppelin und Pink Floyd super, muss man ja gut finden, aber dass ich mir das selber auflege, es klingt mir einfach, es entspricht nicht wirklich meiner Hörgewohnheit, und es klingt mir oft einfach zu trocken und zu muffig, und finde es dann einfach.
Das ist etwas, was ja aber auch, glaube ich, jeder von uns hat.
Ja, genau.
Das ist ja auch, etwas, was ich und Fabian hier im Podcast immer merken. Fabian ist ja auch 81er Jahrgang. Oder was ich jetzt mit Christian zum Beispiel immer wieder merke auch, und ich als 90er Jahrgang, ich habe natürlich eine andere Zeit, wo ich sozialisiert worden bin mit Musik, als jetzt zum Beispiel eben ihr. Was dann auch immer ganz interessant ist, wenn man sich da das mal so ein bisschen vergleicht. Genau. Aber was zum Beispiel mir damals viel geholfen hat, war dann, um nochmal auf Emperor zurückzukommen, ich habe mir dann halt einfach ein Live-Konzert angeschaut und war halt davon dann einfach komplett geflasht. Okay, also dann, ich glaube, wie auf Wacken gespielt haben, irgendwann in den 2010ern. Ich glaube, da gab es ein Reunion oder sowas. Ja. Und dann haben sie nochmal auf Wacken gespielt. Und dann, das hat mich halt zum Beispiel geflasht. Oder Isan, die Person an und für sich.
Ja, brillante Musiker.
Von dem fand ich auch super.
Super Musiker, wobei es mir da tatsächlich so geht. Ich hab tonnenweise Respekt vor Isan, aber eben die alten Emperor-Sachen, die berühren mich emotional, und die Sachen, die er jetzt macht, die sprechen mich nicht so an, die berühren mich einfach nicht so im Herzen, aber ich habe trotzdem natürlich wahnsinnig Respekt vor ihm als Musiker. Und ich habe auch Emperor, war das 2018 oder 2019, gesehen, in Finnland auf dem Tuska-Festival, mitten am Nachmittag. Ich war eigentlich richtig nervös, ob ich das jetzt gut finden würde, weil sie haben eben ein absolutes Lieblingsalbum am Stück gespielt, eben die Anthems. Und das kann eben auch was kaputt machen. Das kann einem die Platte kaputt machen, wenn die das irgendwie nicht geil machen. Das war halt auch nicht unbedingt das richtige Setting, gleißender Sonnenschein, 4 Uhr nachmittags oder so, aber das war sowas von genial. Die Musik hat einfach für sich gesprochen, egal. Da war das Ganze drumherum, das Setting war irrelevant in dem Moment, und die Musik hat einfach so immer noch so ihre Magie entwickeln. Das war so geil. Ich stand eigentlich da durchgehend mit Gänsehaut, und mir sind die Tränen gekommen vor Hörungen. Das war magisch für mich. Also
geil. Ja, so kann es auch im Black Metal sein. Da kann man auch natürlich emotional berührt sein. Ja, für die Leute, die das nicht kennen und immer nur abstempeln als Schreimusik. Okay, aber gehen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar hat sich in der deutschen Szene in den 90ern ja auch ein bisschen was getan, und es sind Gruppen entstanden wie, hier in meinen Notizen, Luna Aurora, Katharsis, aber eben auch Dark Fortress zum Beispiel.
Ja, genau.
Und lass uns doch mal da ein bisschen reingehen, wie da so die Entstehungsgeschichte von Dark Fortress bei dir war.
Ja, also Dark Fortress wurden 1994 gegründet von unserem zweiten Gitarristen Aswarger. Damals war ich noch nicht in der Band, da wäre ich auch noch fast ein bisschen jung dafür gewesen. Also 94 war ich 13, unser zweiter Gitarrist ist halt 3 Jahre älter. Ist halt so das typische Alter, in dem man eine Band anfängt. Und so haben Dark Fortress eben als Underground-Band angefangen. Ich glaube, die Band war natürlich sehr inspiriert von der zweiten Black-Metal-Welle damals, eben vor allem von Bands wie Dissection, Unanimated, Satyricon, Emperor, Mayhem, so diese ganzen Sachen. Nicht Dimmu Borgir, wie uns oft vorgeworfen wird, weil wir haben ja das Problem, dass Dimmu Borgir wurde dann ja auch Ende der 90er so ziemlich zur bekanntesten Black-Metal-Band, die auch extrem polarisiert hat, eben weil sie dann eher so, ihnen wurde dann vorgeworfen, sie hatten so diesen Plastik-Sound, weil die halt dann sehr hochproduzierte Produktionen hatten, die halt absolut nichts Rumpeliges mehr hatten. Dimmu Borgir wurden eigentlich, haben sich, glaube ich, 93 gegründet und haben irgendwann 94 ihr Debütalbum rausgebracht, was damals noch keiner kannte. Deswegen war das auch keine Inspiration für Dark Fortress, den Namen zu benutzen. Die haben wir dann ja eher so 3 Jahre später ihren Durchbruch geschafft. Aber ja, so ging 94 ging es eben los mit Dark Fortress. Es gab dann 96 ein erstes Demo. 97 gab es dann eine sehr selige Split-CD mit einer Band namens Baradür, die sich dann, als die Split-CD rausgekommen ist, als wirklich Hardcore-Rechtsradikale herausgestellt haben. Daraufhin mussten wir uns auch die nächsten 10 oder 15 Jahre permanent distanzieren. Nein, wir sind keine Nazi-Band, wir sind keine Nazi-Band. Es war auch irgendwann echt nervig, aber wir sind einfach keine Nazi-Band. Mhm. Wir wollen damit auch nichts zu tun haben, aber dennoch gab es eben diese Split. Naja, und hat dann doch bis 2001 gedauert, bis unser Debütalbum rauskam. Das war auch dann das Jahr, in dem ich in die Band eingestiegen bin. Wobei ich noch nicht das Debütalbum mit aufgenommen habe. Also ich bin quasi nach den Recording Sessions, aber vor dem Album-Release zur Band gestoßen. Und ja, aber es war schon eine faszinierende Zeit, eben Ende der 90er, weil da war das halt noch eine Musik, damals war das neu und somit sowieso interessant. Und halt noch nicht alles 100-mal durchexerziert gewesen. Von daher war das schon noch auf eine gewisse Art und Weise so die fast noch die Pionierzeit dieses Genres, und das ist natürlich immer sehr interessant. Klar, natürlich gab es dann noch ein paar andere Bands. Ich glaube, Nagelfahr wäre zum Beispiel noch eine Band, die man erwähnen müsste. Also es gibt Nagelfahr, beziehungsweise es gibt eine schwedische Band, die heißt Nagelfahr, und dann gab es eben die deutschen Nagelfahr. Gab dann auch noch ein paar Bands wie Mystic Circle zum Beispiel, die eher...
Ja, es gibt eine Power-Metal-Band.
Ja, wir waren es auch. Wir haben jetzt auch nicht unbedingt das glücklichste Image gehabt, und so die ganze True-Black-Metal-Szene hat die Band eigentlich eher verachtet. Das war auch tatsächlich, muss ich auch sagen, ich hatte das Gefühl, so vor allem in den 90ern war natürlich die Black-Metal-Szene in Deutschland, so wie ich das empfunden habe, sehr dogmatisch. Und es musste so sein und es musste alles true sein und genau der puristischen, reinen Lehre entsprechen. Und ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, naja, aber Black Metal ist entstanden als Ausdruck von Individualität und Rebellion. Und in Wirklichkeit, wenn man jetzt sich so an Konventionen hält, dann ist das ja auch eigentlich totaler Konformismus und
total.
Eigentlich das, kontraproduktiv das ja so zu eigentlich. Ja, ja, genau. Ich glaube, das gilt wahrscheinlich für viele Genres. Ja. Und das muss ich sagen, dass... war auch eine Sache, die mich am Black Metal dann irgendwann gestört hat, wobei ich auch das Gefühl habe, dass es vor allem in den letzten Jahren eigentlich diese Engstirnigkeit längst nicht mehr so gibt und dass sich das Genre eigentlich auch extrem geöffnet hat und dass es völlig okay ist, auch andere Einflüsse reinzulassen. Mhm. Und für mich, ja, also für mich ist im Black Metal wichtig, dass einfach der musikalische Ausdruck und der sagen wir mal spirituelle oder emotionale Ausdruck in der Musik, dass das sich nach Black Metal anfühlt. Also Black Metal kann niemals irgendwie fröhlich oder lustig sein oder blöde Musik, sondern es ist inhärent eine sehr ernsthafte Musik und eine sehr düstere Musik. Okay. Und ansonsten ist es aber auch eine Musik, in der man sich, finde ich schon, viele Freiheiten nehmen kann und auch soll.
Ist denn das jetzt für mich vielleicht interessant, oder weiß nicht, ob es interessant ist, aber würde ich gerne wissen. Ich habe eine Zeit lang, habe ich mal Cradle of Filth, oder ist das ein ganz anderes Genre?
Cradle of Filth ist im Prinzip auch Black Metal. Ich fand auch zum Beispiel, als Cradle of Filth angefangen haben, die haben 94 ihr Debüt rausgebracht. Die Platte habe ich religiös verehrt. Ich habe die Platte völlig geliebt und habe dann festgestellt, dass auch Cradle of Filth dann eigentlich so Mitte der 90er die Band war, die am extremsten polarisiert hat. Dann eben so die True Black Metal Fraktion hat dann Cradle of Filth irgendwann regelrecht verachtet. Weil sie halt auch so, ja, war halt auch... relativ poliert produziert und dann auch ja relativ viel Goth-Einflüsse und Keyboards. Und ja, dann gab es natürlich die Fraktion, die gesagt haben, ja, Keyboards gehen gar nicht im Black Metal, aber ich finde, eigentlich geht ziemlich vieles im Black Metal. Und ich fand Cradle of Filth, als sie angefangen haben, effektiv eigentlich sehr geil. Fand also ich habe ich habe auch irgendwann tatsächlich das Interesse an der Band etwas verloren, aber damals fand ich die Band schon faszinierend.
Ich habe tatsächlich das neueste Album letztens hören müssen, in Anführungszeichen.
Vielleicht ist es auch gar nicht mal schlecht. Ich habe mal irgendwann, vor ein paar Monaten habe ich einen Song gehört vom neuen Album und war eigentlich ziemlich überrascht, dass ich es eigentlich sehr geil fand.
Ja. Nee, ich hab eine Wette abgeschlossen, oder ist eine Wette, ein gut befreundeter Bassist von mir, mit dem ich studiert habe, der ist Black-Metal-Bassist in der Band Agathe Diamond. Und wir haben ich habe die Platte, die neue Platte kam am selben Tag raus wie die neue Dream Theater Platte. Ah. Und ich habe zu ihm gesagt, du hörst die neue Dream Theater Platte, weil das ist meine Lieblingsband und ich höre die neue Cradle of Filth Platte, weil das ist seine Lieblingsband.
Ah, verstehe.
Und ich fand's auch gar nicht mal so verkehrt. Aber genau, wie du es so gesagt hast, das ist auch das, was du als, ich sag mal, generell Metal-Fan immer wieder mitbekommst, dass es, ich würde mal sagen, diese drei Bands gibt, die sehr polarisiert haben. Cradle of Filth, Dimmu Borgir, ja, wie du auch schon gesagt hast, und ich würde auch noch Immortal eventuell dazu zählen.
Ja, da hast du eigentlich recht, ja, interessant, ja.
Weil, also ich kenne Immortal so als, ich würde mal in Anführungsstrichen sagen, Meme-Band, weil man sich halt viel drüber lustig gemacht hat, dass man auf dem Cover von irgendeiner Scheibe das Ei vom Dings sehen konnte, irgendwie, dass der Hodensack da raushing, irgendwie sowas war da mal. Und solche Sachen. Und das Abbath halt generell als Persönlichkeit. Also es gibt dieses Video, wo er live irgendwie eine Wiese runterläuft und total hinfällt. Und
das ist irgendwie, das habe ich gesehen.
Als Persönlichkeit irgendwie ein bisschen lustig. Wobei auch da, ich würde mal sagen, die polarisieren auch, weil es sind auch mit die kommerziell erfolgreichsten Black-Metal-Bands, gerade Dimmu Borgir und Cradle of Filth.
Ja, das stimmt.
Mir fällt jetzt spontan keine ein, die eventuell, ich sag mal, auch im massentauglichen Markt noch so unterwegs ist.
Also so erfolgreich wie Dimmu Borgir in ihrer Hochphase, glaube ich, gab es keine weitere Band. Also natürlich ist eine Band wie Satyricon auch nicht unerfolgreich.
Nein.
Also ich meine, genau. Ich meine, sagen wir es mal so: Wir waren ja auch mal mit Dark Fortress Vorband von Satyricon und da hatten wir es war eine dreiwöchige Europatour und da war der Durchschnitt vom Publikum so gut 550 Leute sowas um den Dreh. Mhm. Das heißt, das rechnet natürlich dann auch so Montagabend-Shows in Italien ein, wo dann halt weniger Leute da sind. Das heißt, an einem guten Tag waren da schon auch 700-800 Leute oder mehr. Ja. Also das ist schon jetzt nicht unbedingt klein, aber natürlich nicht in der Liga, wie dann halt die Dimmu Borgir waren, als die, keine Ahnung, für was weiß ich, wie viele Jahren zusammen mit Amon Amarth getourt haben und dann irgendwie 2.500 Leute gehabt haben. Und
davon wollte ich gerade erzählen, weil die Tour habe ich nämlich gesehen. Als kleiner 16-jähriger Justi bin ich hingegangen im Schlachthof in Wiesbaden und habe Amon Amarth gesehen, habe mich da so ausgepowert. Die haben nämlich vor Dimmu Borgir gespielt. Mhm. Und dann haben Dimmu Borgir gespielt und ich war so müde und so kaputt, dass ich mich im Publikum auf einen Stuhl gehockt habe und bei eingeschlafen
bin. Aber was? Dimmu Borgir.
Ja, was ich mit kommerziell erfolgreich meine, ist auch, man kann innerhalb der Nische kommerziell erfolgreich sein, so wie ihr das ja auch seid, aber ich glaube, das sind so die drei Bands, die halt eben auch außerhalb des Black Metals halt eben viele Leute irgendwie, wie du schon gesagt hast, mit Amon Amarth auf Tour sein. Amon Amarth ist ja was anderes als Black Metal, aber da gibt es eventuell Überschneidungen.
Ja,
aber ja, bestimmt musikalisch auch sehr polarisierend, weil es halt auch eben viel, also zumindest auf der Show war echt viel Orchester, also so im Hintergrund Keyboard und der ganze Kram mit dabei. Das war schon echt interessant. Ja. Ja, aber dann, ich würde mal sagen, die 2000er war dann die Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass der Black Metal halt auch auf andere Musikrichtungen so ein bisschen übergeschwappt ist als Stilistik. Und das ist, finde ich, etwas, was ich auch gerne höre in anderen Bands. Also ich müsste mich mal mehr mit auseinandersetzen und diese Erfahrung machen, mal vielleicht eine Black-Metal-Scheibe mit Kopfhörern am Stück durchzuhören. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber was ich immer wieder gerne mag, ist der Black-Metal-Einfluss in Bands. Und da fallen mir zum Beispiel Bands auf, wo jetzt zum Beispiel Children of Bodom, die ersten Children-Platten, die finde ich noch so eine gewisse Black-Metal-Ästhetik auch mit sich drin haben, im Sound und ich sag mal auch noch nicht so dieses ultra-polierte, dieses bisschen rumpelhaftige.
Ja, aber ja, spielt vielleicht mit rein, aber natürlich war, also ich kenne das erste Children of Bodom-Album noch sehr gut, aber es ist natürlich auch irgendwie ein bizarrer Hybrid aus Black, Death Metal und Power Metal, also.
Genau.
Und dann natürlich noch irgendwie Einfluss von irgendwie klassischen Komponisten, wo sie dann ja auch irgendwie Themen aus dem Mozart-Requiem einfach geklaut haben und 1:1 übernommen haben. Ich würde es aber nicht wirklich als Black Metal sehen.
Nee, ich meinte auch als Black Metal, dass die Einflüsse auf alle Fälle zu hören sind des Black Metals, sage ich.
Das kann sein, aber der Vibe ist für mich kein Black Metal. Es ist eher so sehr energetisch und es hat eher so das wow Vibe. Und das ist nichts, was ich mit Black Metal assoziieren würde. Aber ja.
Genau. Ja, vom Einfluss bin ich auch auf einer anderen Metaebene. Und zwar meine ich ein bisschen mehr weniger eben das Emotionale, was das ausmacht und die Atmosphäre, sondern halt eben die musikalischen Elemente, die musikalischen Parameter, die gewisse Akkordfolgen.
Ja.
Sag immer E-Moll, C-Moll, das sind so zwei Akkorde, da klingst du sofort wie Black Metal, wenn du die beiden strammelst.
Das stimmt, oder E-Moll, F-Moll.
Ja. und Blastbeats drüber. Weil auch, ich finde auch durchaus, dass man diese musikalischen Elemente auch eben sowas wie ich will immer die ersten beiden Obscura-Platten hört. Eigentlich meine ich ja hier Anticosmic und Omnivium. Cosmogenesis, genau. Da gibt es ja auch gewisse Black-Metal-Einflüsse oder eben auch die Akroasis. Ich fand damals, wie gesagt, als ich das erste Mal so diesen Extrem-Metal gehört habe und dann mich ein bisschen in Black-Metal reingehört habe und auch die Akroasis gehört habe, die hat ja auch sehr atmosphärische Stellen, wo ich finde, man so ein bisschen einen Black-Metal-Einfluss auch... Ich meine, Steffen spielt ja auch in der Black-Metal-Band, also...
Eben, also ich will jetzt nicht irgendwas irgendwie was Steffen in den Mund legen, aber ich habe natürlich das Gefühl, dass zwei Bands, die für ihn extrem beeinflussen worden, waren The Section und Death. Mhm. Und gut, bei Trucandra ist natürlich eindeutig The Section das prägendere Element und bei Obscura war natürlich eher Death das Vorbild am Anfang. Aber natürlich merkt man da auch so an gewissen Akkordfolgen, dass The Section irgendwie wahrscheinlich einfach einen sehr prägenden Einfluss auf ihn als Musiker hatten und da kommt er nie ganz raus aus seiner
Haut. Das Rad kannst du ja eh nie neu erfinden.
Ja.
Ja. Ja, genau. Die Kombination aus verschiedenen Dingen macht das dann halt eben aus und das ist, glaube ich, das, was da auch eventuell Obscura mit anderen Death-Metal-Bands so ein bisschen unterscheidet. So. Aber auch dann gab's so gerade, finde ich, in den letzten 10, 15 Jahren, von meinem Blickwinkel aus, der jetzt nicht so tief im Black Metal drin ist, aber immer wieder Freunde auch im Umkreis hatte, die aus dem Black Metal kamen, eben auch viel, ich würde sagen, Black Metal Einfluss in diesen ganzen Post-Rock-Geschichten. Mhm, Post-Black Metal gibt's ja auch, glaube ich, als Genre, als Wu nochmal deutlich mehr auch nochmal auf dieses Langsame und dieses Atmosphärische und die langen gehaltenen Akkorde und es jetzt nicht so wie für die Leute, die zuhören, sich nicht auskennen, ihr wisst, wie es im Jazz ist, wie ganz schnell ein Akkord nach dem anderen kommt. Man nehme das und tut das einfach auf 25% und dann hat man, ich sag mal, die Form von einem Black Metal Song.
Autumn Leaves in Black Metal Version.
Genau. Was ich immer so ein bisschen schade finde, was ich immer suche, aber ich glaube, das ist so etwas, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, der Black Metal hat zwar seine, ich sag mal, seine Offenheit mittlerweile, aber auch immer noch Limitierungen. Ja. Und ich bin halt ja ein riesiger Fan oder mein Herz schlägt halt für technische Gitarre und schnelle Gitarre. Und ich glaube, gerade sowas war so ein richtig geiles technisches Gitarrensolo mit Tapping und Sweeping und alles, findet man, glaube ich, im Black Metal eher nicht. Oder hättest du da was, wo man sagt, oder?
Also, wie nimmt man das an? Also selten, aber keine Ahnung, also irgendwie auf alten Dimmu-Borgir-Alben, die hatten irgendwann auch einen Typen dabei, der hat ein bisschen geschreddet und wir haben jetzt mit Dark Fortress schon richtige Gitarrensolos. Also ich weiß, ich bin jetzt nicht auf dem Level als Gitarrist wie jetzt ein Chris Münzner oder der Rafael Trujillo, aber es sind jetzt schon richtige Gitarrensolos auf Dark Fortress-Alben, wobei halt einfach nicht jeder Song ein Solo hat, sondern halt, es kann halt dann mal sein, dass dann halt das erste Solo auf dem dritten Song passiert und dann ist bei Song 6 eins, weil ich benutze Solos halt als Songwriting-Stilmittel, es ist ein einfacher Kniff, wenn einem kein eigenständiger C-Part einfällt, dann einfach halt das Strophen.
So werden die Solos definiert.
Und schreibt ein Solo drüber, damit kann man sich
Komm, machen wir noch ein Solo, brauchen keine Bridge.
Wir hätten noch ein paar Minuten, hier machen wir nochmal Solo. Ne?
Alles klar. Es gibt Bands, da muss ein Solo kommen, da werden die Zuhörer komplett regelrecht entsetzt. Also keine Ahnung, wenn du einen Obscura-Song hast und da kommt dann kein Solo in dem Stück oder auch bei vielen, weiß ich nicht, wenn Merciful Fate oder sowas. Wenn da kein Gitarrensolo kommt oder wenn da nicht drei oder vier kommen, dann ist man enttäuscht. Das ist im Black Metal sicherlich nicht so, dass es sein muss, aber es gibt schon vereinzelt gute Solos. Und hör dir mal die letzte Dark Fortress-Platte an, die hat zumindest schon ein paar richtige Solos.
Von welchen Leuten bist du denn dann da beeinflusst? Ist das auch Leute aus dem Black Metal oder sind das dann tatsächlich Gitarristen aus anderen Genres nochmal?
Ja, sowohl als auch. Wenn ich irgendeinen Black Metal Gitarristen nehmen würde, der mich beeinflusst hat, dann war das Quorthon von Bathory. den ich eigentlich tatsächlich als sehr unterbewertet halt. Wobei jetzt natürlich jetzt von der technischen Komponente ist das natürlich jetzt nicht die Liga wie die über Shredder, aber ich fand das, was er gemacht hat, irgendwie, ja, hat mich einfach beeinflusst, weil ich es geil fand. Und natürlich auch irgendwie, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, waren so die ersten Songs, die ich selbst nachgespielt habe, Mayhem. Insofern hat mich Mayhem auch auf eine gewisse Art und Weise inspiriert. Aber für mich waren dann tatsächlich auch ganz einfach Metallica und Slayer extrem wichtig und extrem wichtige Einflüsse. Beides jetzt auch nicht unbedingt die Bands, die super Blueprints sind, wenn man virtuoser Gitarrist werden will. Weil ich meine jetzt...
Metallica ist, glaube ich, für jeden
irgendwie. Ja, ich meine, viele fangen mit Metallica
richtig
an. Auch Raphael auch.
Also ja, natürlich. Und ich finde Metallica ja auch wahnsinnig geil, aber natürlich, ich glaube, richtig, richtig gute virtuose Gitarristen würden jetzt nicht sagen, dass... Kirk Hammett einer der besten seines Faches ist.
Wie gesagt, im Nachhinein nicht, aber ich glaube, angefangen hat jeder
damals. Jeder,
ja,
genau,
damals.
Kirk Hammett ist Gott.
Ja. Ich weiß noch, wie ich damals gesagt habe, oh Gott, ich würde als 14-Jähriger, ich würde jedes Geld der Welt bezahlen, damit ich wie Kirk Hammett spielen kann. Heutzutage würde ich sagen, ich würde kein Geld der Welt annehmen, damit ich so klinge.
Sei froh, dass du früher kein Geld für ein Wawa hattest. Deswegen daran ist es gescheitert.
Also keine Ahnung, also so als ich 11, 12 Jahre alt war und mir jeden Tag irgendwelche Metallica-Alben auf dem Kopf angehört habe, da habe ich natürlich auch in meiner Fantasie Luftgitarre mitgespielt und hätte alles dafür gegeben, irgendwie so geil zu spielen wie der. Also klar.
Und der kommt keiner drumherum.
Für mich war tatsächlich aber nochmal, war quasi Slayer ein wichtiger Einfluss eben auch. Ich finde, als Rhythmusgitarrist, wenn man Metal spielt, ist sowas wie Angel of Death einfach eine wahnsinnig gute Etüde. Es ist eine super Technikübung, für einfach einigermaßen tight gepolmierte 16. hinzukriegen und da auch quasi eine Speedübung. Und wenn man das dann lernt und irgendwie nach Klick und seine Geschwindigkeit irgendwie steigert, dann ist das, ja, finde ich einfach eine sehr gute Etüde. Und
cool.
Das war für mich eigentlich auch sehr wichtig. Und natürlich, ja gut, Slayer-Solos sind natürlich auch eher chaotisch und möglichst viele Noten in möglichst kurzer Zeit,
ohne dass es
jetzt sehr sauber ist. Aber einer meiner großen Vorbilder ist ehrlich gesagt Jeff Loomis, wobei ich nicht sagen würde, dass das ein Vorbild ist vielleicht falsch, weil dann würde ich ja versuchen, ihm nachzueifern und so zu spielen wie er. Da bin ich leider weit davon entfernt. Aber ich finde den Typen einfach wahnsinnig geil, weil was mich an ihm so beeindruckt ist, dass quasi seine technische Finesse und die Solos, die er spielt, das ist für mich eigentlich bloß so der Bonus. Oder so die,
cake,
genau, yeah. die Kirsche auf der Sahne, weil er schreibt einfach unsterbliche Riffs. Ich bin totaler Nevermore-Fan und ich finde, er als Rhythmusgitarrist, als Songwriter ist absolut phänomenal. Und was ich auch an seinen Solos sehr schätze, ist, dass viele seiner Solos offensichtlich sehr, sehr geil durchkomponiert sind und dass da auch wirklich Themen dargestellt werden, die dann weiterverarbeitet werden. Und seine technische Virtuosität ist einfach nur so das Icing on the Cake. Und das finde ich absolut genial und beeindruckend. Und deswegen ist er absolut, sicherlich einer meiner absoluten Lieblingsgitarristen. Ich meine, keine Ahnung, ich muss noch mal sagen, ich habe Nevermore live gesehen auf ihrer letzten Tour und das war eine Co-Headliner-Tour mit Symphony X. Und ich bin an sich überhaupt kein Symphony X-Fan, aber als ich lass mich den Satz beenden, aber als ich die Band dann live gesehen habe und dann vor allem den Michael Romeo, da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen und da hat eigentlich tatsächlich gegen diesen Michael Romeo hat selbst ein Jeff Loomis fast hüftsteif gewirkt, weil mit was für einer unfassbaren Leichtigkeit Energie, der diese Sachen krass gespielt hat, das ist wirklich, das hat mich schon wirklich zutiefst beeindruckt. Ja. Und ja, natürlich würde ich auch gern so Gitarre spielen, aber mir hat sich halt irgendwie auch, bei mir hat sich halt dann auch irgendwann so der Weg gegabelt, wo ich meinen Fokus drauf lege. Es ist eher das Engineering oder quasi mein Instrument. Also ich sehe mich selbst zwar, glaube ich, schon als Profimusiker, aber ich bin vor allem Profi eher als Engineer und bin als Gitarrist dann wahrscheinlich eher so zwischen den Stühlen irgendwie besser als die üblichen Amateure, aber mit so den Leuten, die halt einfach jahrelang ihr Instrument studiert haben, mit denen kann ich dann natürlich nicht mithalten.
Da können wir auch jetzt noch zum Schluss nochmal drauf eingehen. So gerne ich auch weiter über Jeff Loomis reden möchte.
Das aber ist nicht glaube, das Thema das heute.
In diesem Podcast so oft gemacht, vor allem nachdem er mir letztens geschrieben hat.
Ah, wow.
Ja, er hat mir geschrieben, dass er mein Solo auf der neuen Eternity's End Single total toll fand. Und da bin ich morgens aufgewacht und dachte mir, hey, geil, ja, mir scheint die Sonne aus dem Arsch.
Das kann ich nachvollziehen, wenn man so ein Kompliment kriegt, dann.
Das war wirklich.
Ja.
Er hat sogar der Christian geguckt.
Wow, cool. Sehr geil.
Nee, aber wenn man jetzt mal, ich sag mal, die Idee hätte, du hättest alles Geld der Welt und alle Möglichkeiten, müsstest so ein richtig, oder würdest dein Traum-Black-Metal-Album von Sound her kreieren. Was würdest du denn da an Equipment auffahren? Wie würde das denn so hinter der Technik aussehen? Gerade für uns Gitarristen auch wahrscheinlich interessant. Was gibt's denn da so für Gitarren? Amps und Gitarren, wo du sagst, die müssen auf alle Fälle auf eine Black Metal Scheibe?
Also, das ist natürlich total individuell. Ich kann jetzt nicht für den Black Metal stellvertretend sprechen, überhaupt nicht. Ich kann jetzt wirklich nur die Frage für mich beantworten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Equipment für meinen Traum. Sagen wir es mal so, ich habe eine Gitarre, das ist eine BC Rich Custom US mit aktiven EMG 81 Pickups. Das ist die Gitarre, auf der ich sozusagen auch das Laufen gelernt habe und auf der kann ich einfach besser spielen als auf irgendeiner anderen. Das ist wirklich eine fantastische Gitarre. Die hat natürlich eben durch den EMG Pickup eher einen sehr, ja, eher einen komprimierten, sehr, sehr fokussierten Sound. Was mir aber, ja, ich habe mich halt auch so dran gewöhnt, dass ich halt damit auch entsprechend am besten spielen kann. Aber
und du weißt auch klanglich, was du damit rausholen kannst.
Ganz genau.
Und beim Werkzeug kennst.
Genau, genau. Ja. Und was ich auch an der Gitarre so zu schätzen weiß, ist, dass wenn ich die Gitarre stimme, nach dem Stimmgerät, dass das grüne Licht leuchtet, dann stimmt die Gitarre und hat nicht irgendwelche weirden Intonationsprobleme wie 90% aller anderen Gitarren. Also es ist echt, wenn ich Gitarristen aufnehme.
Genau,
es ist Wahnsinn, einfach wie oft man Tuning-Probleme hat im Studio, so eben so, wenn es so diese ganz kleinen Nuancen, dass man dann, lass uns dann auf den Akkord hinstimmen und so weiter. Das ist oft ziemlich nervenaufreibend und irgendwie mit dieser Gitarre habe ich einfach das Problem nicht. Wenn ich meine Finger gerade drauf lege und die Gitarre stimme, dann stimmt sie. Das finde ich schon mal sehr angenehm an dem Instrument.
Hilfe.
Ja, und dann natürlich, was man dann als Amps oder so benutzt, das ist natürlich extrem individuell. Ich selbst persönlich stehe eigentlich auf Engel, was eine sehr, sehr untypische Wahl ist für Black Metal, glaube ich, weil ja, man kann damit halt eigentlich sehr präzise und tighte Sounds bekommen. Ich habe jetzt zum Beispiel beim letzten Dark Fortress Album habe ich ein Engel Fireball 120 benutzt und ein Engel Pro Cabinet. Ganz klassisch abmikrofoniert mit zwei SM57 und das ist auch meine liebste Technik. Und dann ist mir halt eben wichtig, dass ich einen sehr, sehr guten Mikrofonvorverstärker habe. Und da habe ich einen TubeTech MP2A. Den habe ich mal relativ günstig bekommen, weil Listenpreis ist, glaube ich, über 3000 Euro nur für einen zweikanaligen Mic Preamp. Und da kann ich jetzt auch in irgendein 1-Million-Dollar-Studio gehen, da haben sie auch keinen besseren Mic Preamp oder bessere Amps. Aber ja, wie gesagt, die Wahl der Amps ist natürlich extrem individuell. Ich glaube, es gibt viele, viele Gitarristen, die spielen dann über einen klassischen PV5150 oder gute Art alte Marshall JCM 800 oder von mir aus auch ein Mesa Boogie. Also, da ist die Wahl oder die Auswahl extrem groß. Ich weiß, dass zum Beispiel viele von das Pütten, eben der Krieghallenproduzent, die meisten Produktionen in den 90ern über irgendein Peavey-Kombo gemacht hat. Ich weiß allerdings nicht genau, was das war, aber es war auf alle Fälle ein Kombo von Peavey, mit dem er die meisten Produktionen gemacht hat.
Cool.
Aber
das
ist
ja auch ganz interessant zu wissen, wenn man immer denkt, das sind die dicken 4x12er oder noch mehr und dann ist es eigentlich eine Kombo.
Ja, aber wenn man sich diese Platten anhört, dann ist es ja auch nicht unbedingt so, dass auf diesen Alben der Sound in Anführungszeichen fett klingt, sondern es ist ja eigentlich eher ein greller, eigentlich fast schon dünner Gitarrensound, der aber halt so diese spezielle Aura hat oder halt so dieses sägige, giftige, was halt irgendwie auch sehr speziell ist. Ich stehe halt trotz allem, auch wenn ich Black Metal spiele, auf einen fetten Gitarrensound und deswegen halt meine Wahl jetzt eben auf diese Engel-Amps.
Cool.
Was ich zum Beispiel noch gemacht habe beim letzten Dark Fortress Album ist, ich habe grundsätzlich sozusagen immer, auch auf allen Rhythmusgitarren, ein bisschen Delay drauf. Weil das Ganze, ja, ich meine, wir wissen ja alle, was ein Delay macht mit einer Gitarre. Es macht es halt natürlich wetter und ein bisschen spaciger. Aber ein Hall setzt sie halt auch gleich weiter weg. Und wenn man Delay entsprechend geschickt einsetzt, dann hat man halt trotzdem noch diese Nähe. Und sie ist trotzdem in your face, aber trotzdem kriegt sie diese Weite und diese Air hinten dran. Das ist aber was ich normalerweise eigentlich nicht mache, aber das hat sich irgendwie richtig angefühlt beim letzten Tag vor das Album, dass da permanent so dieses subtile Delay drauf ist. Auch bei sämtlichen Stellen, wo dann irgendwie tight Paul Mutes gespielt sind.
Cool, interessant. Das lohnt sich da mal auszuchecken, so auf alle Fälle klanglich. Mhm. Und natürlich für die Gitarren-Soli.
Ja.
Cool. Ja, aber das ist doch schon mal eine ganz, ganz coole Ansage, wenn man da, ich sag mal, equipment-technisch rangehen würde. Noch zum Schluss eine letzte, wobei der Fabian, du hast
ja, genau, ich wollte noch fragen, wie sieht das denn aus in der Black-Metal-Szene mit diesem ganzen digitalen Zeug, wie Kemper, XFX, oder ist das da eher so verpönt?
Das kann ich dir gar nicht richtig beantworten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich das natürlich auch entsprechend durchsetzt. Und ich bin kein Gegner von Kemper oder XFX. Ich sehe ja, wie wahnsinnig praktisch das Zeug ist. Vor allem in einer Live-Situation brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren. Das ist wahnsinnig praktisch. Selbst im Studio für Rhythmusgitarren benutze ich keinen Kemper oder keinen XFX, weil ich mir denke, letzten Endes sind das ja Geräte, die was es in echt gibt, emulieren. Und wenn wenn ich das Studio habe und den Luxus habe, dass ich einen separaten, schalldichten Raum habe, in dem immer meine verschiedenen Cabinets fertig abmikrofoniert stehen, dann kann ich ja quasi meine Gitarrensounds fast so schnell aufrufen, wie ich mich durch irgendwelche Camper-Presets durcharbeite. Also halt zumindest, es dauert eine Minute, dann habe ich den nächsten Gitarrenamp angeschmissen und in einer anderen Kombination. Also diesen Luxus habe ich halt, den haben halt die allerwenigsten und deswegen sehe ich keine Notwendigkeit, irgendwas zu emulieren, was ich ja in echt da habe. Mhm. Aber es kann natürlich sein, dass es Puristen gibt, die sich dagegen stellen. Also um ganz ehrlich zu sein, mit Tropicon könnte ich mir absolut nicht vorstellen, mit einem Kemper oder einem XFX zu spielen, weil wir spielen einfach mit dem echten analogen JCM 800, der verhält sich genauso, wie er sich verhalten soll. Gibt uns auch genau die Portion Dreck, die wir brauchen, und wir brauchen auch diese Lautstärke auf der Bühne, weil Teil unserer Riffs auch wirklich darauf basiert, dass man einen Ton anschlägt, den stehen lässt und der kippt ins Feedback. Und das ist dann auf andere Art und Weise schwer zu bewerkstelligen. Ich muss auch zugeben, mit Doug Forte spiele ich live auch in XFX. Einfach wegen dieser, weil es so praktisch ist, weil ich auch sehr, sehr viele verschiedene Effekt-Sounds benutze und auch einfach die Möglichkeit, dass ich einfach für jeden Song das Delay auf den Solos schon mal irgendwie genau im Timing vom Song haben kann. Das wäre mir mit analogen Pedals fast zu schwierig.
Wenn es klingt, eigentlich egal, wo es herkommt. Das ist immer so
ganz,
mein...
Ganz genau.
Ich muss mich wohlfühlen beim Spielen und dann fertig.
Ganz genau. Ich finde eigentlich, so dogmatisch zu sein, ist völlig kontraproduktiv. Es muss sich richtig anfühlen, es muss gut klingen und das legitimiert für mich eigentlich fast alles.
Es ist irgendwie interessant, dass wir dieses Thema echt in jeder
Podcast-Folge haben. Ja, in jeder Podcast-Folge.
Das ist auch interessant.
Naja, und ich meine, es ist ja schließlich auch ein Gitarristen-Podcast. Und natürlich reden wir ja auch ganz klar einfach über Gitarristenthemen. Mir war es auch klar, dass wir jetzt nicht nur einen Black-Metal-Geschichtsunterricht machen heute, sondern dass wir einfach über Gitarre spielen reden auch.
Genau. Nee, das ist bei uns halt auch vor allem die interessante Kombi, weil wir halt so unterschiedlich sind. Der Fabian, der viele Röhrenamps spielt, und ich, der, ich glaube, vor ein paar Wochen seinen allerersten Röhrenamp irgendwie in der Hand hatte.
Oh, wow. Und wie hat sich das angefühlt?
Ganz gut. Nee, also ich habe natürlich auch im Studio schon über Röhrenamps gespielt, aber ich selber besessen habe bis jetzt nur digital. Mhm. Also da ist die Fallhöhe zum Glück nicht so hoch. Ich kann nur immer besser klingen, wenn ich einen Röhrenamp quasi habe und nicht andersrum. Und das kann sich immer besser anfühlen, sagen wir es so. Kann sich nur besser anfühlen.
Oder auch nicht, weil es ist schwieriger, einen guten Sound aus dem Vollröhrenramp, also im Studio rauszuholen. Da braucht man halt, muss man halt schon genau wissen, was man macht, und man braucht auch entsprechendes Equipment und die richtige Mikrofonposition und gute Preamps und alles. Und das war zum Beispiel auch, als ich für mich das erste Mal vor ein paar Jahren XFX entdeckt habe. Das ging gerade los, als gerade der XFX 2 rauskam. Da war ich völlig umgeblasen von dem Ding und habe mir gedacht, ja, okay, also ich schraube da 5 Minuten an einem Preset rum und habe sofort einen Sound, der völlig fertig und high-endig klingt. Und damals, zu dem Zeitpunkt, hatte ich damit noch deutlich mehr Mühe, das im Studio hinzukriegen. Über die Jahre, ich habe dann auch eben in besseres Equipment investiert, hat sich das dann genau umgekehrt, dass ich auch einmal gemerkt habe, hey, mit dem echten Amp kann ich viel schneller einen guten Sound hinkriegen als mit dem XFX.
Ja, vor allem wenn du ihn kennst, den
Amp. Ja, darum geht's ja. Ja, ganz genau, ganz genau.
Ja. Cool. Zum allerletzten Abschluss noch eine kurze Sache, und zwar, wenn du jetzt so einen absoluten Black-Metal-Neuling wie wir uns gegenüber hast, 5 Alben, die du empfehlen würdest, würden die da spontan welche anfangen? Würde sagt, Leute, checkt auf alle Fälle mal diese Alben aus. Ganz wichtig.
Also, muss man natürlich ein bisschen aus historischer Sicht sehen. Also für mich sind essentielle Alben, wären unbedingt eines der ersten beiden Alben von Emperor, also entweder Nights at Eclipse oder Anthems to the Welking at Dusk. Ich würde auch unbedingt die Mysteries Dom Satanas von Mayhem nehmen, weil das einfach prägend war. Ich würde sicherlich auch eins von den alten Darkthrone-Alben nehmen, also lass uns mal irgendwie A Blaze in the Northern Sky oder Under a Funeral Moon nennen. Mhm. Für die Komplettheit eben auch ein bisschen besseres Bild von der Weite dieses Genres zu bekommen, würde ich auch definitiv ein Dimmu Borgir-Album empfehlen, zum Beispiel Puritanical Misanthropic Euphoria. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die drei Worte in der richtigen Reihenfolge hatte. Kann es auch sein, dass es Misanthropic Puritanical Euphoria, keine Ahnung. ja, das waren jetzt vier. Man könnte jetzt zum Beispiel, schon ein paar jetzt gewesen, man ja. könnte, ja, aber man könnte jetzt zum Beispiel auch ganz zurückgehen in die frühen 80er, wenn es jetzt um Geschichtsunterricht geht und einfach das erste Venom-Album nehmen oder Black Metal von Venom oder von mir aus auch
die Ursprünge. Die
genau, Geschichte. Under the Sign of the Black Mark von Bathory wäre auch ein Kandidat, der es unbedingt in diese Top-5-Liste schaffen könnte.
Oder halt die letzte Dark Fortress oder die letzte Satyricon.
Ja, nicht unbedingt die letzte Satyricon, da würde ich dann auch eher so zu sowas wie ihre mittlere Phase, auch so Ende der 90er oder irgendwie Jahrtausendwende empfehlen. Eben sowas wie zwischen Nemesis Divina, Rebel Extravaganza, Volcano, das finde ich eigentlich eine Phase, die ich persönlich sehr geil und sehr stark fand. Meine eigene Band kann ich natürlich unmöglich in eine Empfehlungsliste reintun, weil ich da einfach nicht objektiv bin. Das wäre ziemlich arrogant zu sagen, Dark Fortress gehört in die Top 5. Das empfinde ich natürlich selbst subjektiv schon. Und man muss als Musiker auf das, was man selbst macht, ja auch stolz sein. Darum geht es ja auch. Man, wenn die Platte fertig ist und man findet sie selbst nicht geil, dann hat man versagt. Aber ich kann ja nicht erwarten, dass dann alle anderen das dann entsprechend genauso sehen.
Wenn du zum Beispiel irgendwie Malmsteen interviewen würdest und würdest fragen, fünf besten Gitarristenalben, bitte alle seine Alben aufzählen.
Das stimmt, aber so cocky und so ein riesiges Ego wie in einem Szenen muss man erstmal haben.
Ja, das stimmt. Das ist die Eier muss man nicht erstmal haben. Sehr geil. Ja, sehr schön, Victor. Super, danke, dass du hier mit unserem Podcast mit dabei warst. Wer über Victor herausfinden willst, auf alle Fälle Dark Fortress auschecken, Satyricon auschecken und dein Studio Ach, warum sage ich denn Satyricon? Ich meinte auch vorhin Triptykon, es tut mir sehr leid. Diese ganzen Namen, die man noch vertauschen kann.
Na, man muss immerhin fairerweise sagen, unser Keyboarder von Dark Fortress hat einige Jahre Session-Keyboard bei Satyricon gespielt. Insofern ist da sogar eine kleine Überschneidung.
Ja, aber Schande über mein Haupt.
Okay, ja, kein Problem.
Natürlich Triptykon, nicht Satyricon. Und dein Studio, gibt es dazu eine Internetseite, wo man mal sich ein bisschen recherchieren kann?
Ja, mein Studio heißt Woodshed Studio, also quasi wie die Holzhütte. Und die Webseite ist ganz einfach woodshedstudio.de.
Ach, cool.
Cool, also auf alle Fälle mal auschecken, woodshedstudio.de, wenn ihr nach einem super Toningenieur sucht aus Dankeschön. Genau der Richtung oder halt eben auch andere Richtungen. Er hat ja schon gesagt, dass er da ganz offen ist. Und ja, aber nochmal besten Dank dafür, dass du hier warst. Danke Fabian fürs Mitmoderieren von Let's Talk Guitar. Vielen herzlichen Dank an unsere Zuhörer da draußen fürs ständige Supporten. Guckt doch gerne bei iTunes vorbei, gebt eine 5-Sterne-Review, das würde uns sehr helfen, unseren Podcast-Kanal noch so ein bisschen zu erweitern. Und dann würde ich sagen, auf Wiederhören, viel Spaß beim Üben und bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Danke.